herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und hier geht es um den Unsinn und den Sinn der Digitalisierung. Beispielsweise auch heute, wo kommt dieses Verhalten her, das uns in der Digitalisierung immer wieder vor Rätsel stellt. Mein heutiger Gast, sie forscht zu Jäger- und Sammlerinnengesellschaften und sie war zu dem Zweck zum Beispiel in der Kalahari-Wüste, war bestimmt ganz schön heiß. Sie teilt mit uns ihr Wissen aus 300.000 plus Jahren Menschheitsgeschichte. Sie hat die Evolution auf die Vielfalt menschlicher Gesellschaften und Kulturen untersucht und zugleich werden wir uns heute auch über die Gemeinsamkeiten mit diesen Menschen unterhalten. Mein Gast ist Bettina Ludwig, sie ist Keynote-Speakerin, so wie ich, und Kulturanthropologin. Sehr spannend. Sie beschäftigt sich ganz allgemein mit der Frage, warum tut der Mensch eigentlich, was er tut? Und im Speziellen heute, was können wir von den Jäger- und Sammlerinnen-Gemeinschaften lernen? Wie können wir in einer heutigen, immer fragmentierteren Welt wieder Gemeinschaft finden? Bettina, herzlich willkommen. Was ist im Moment dein wichtigstes Forschungsthema?
Also da hole ich einmal ganz kurz aus, damit die Hörer und Hörerinnen verstehen, was mein Fachgebiet überhaupt ist und wo meine Fragen und meine Leidenschaft herkommen. Und zwar beschäftige ich mich mit Jäger- und Sammlergesellschaften ganz intensiv. Und Jäger-Sammlergesellschaft ist ein Begriff, den wir in der Wissenschaft verwenden, der eine Gesellschaftsform beschreibt. Also jeder kennt den Begriff Stamm wahrscheinlich, aber Stamm ist eigentlich wieder etwas anderes wie Sammlergesellschaft, weil ein Stamm funktioniert oder Stammstrukturen funktionieren ab ca. 10.000 Personen und alles, was drunter liegt, da sprechen wir dann eben von Jäger-Sammlergesellschaften. Also ganz konkretes Beispiel sind die Chukchansisan, die Jäger-Sammler in der Kalahari-Wüste in Namibia, mit denen ich forsche und arbeite. Und dort ist es so, das sind 3.000 Individuen und die unterteilen sich in Kleingruppen von so 50 bis 120 Personen. Und jeder weiß aber, er gehört eigentlich zu der Großgruppe dazu. Und die Chukchansisan oder Jäger-Sammler-Gesellschaften an sich, die organisieren sich auf eine Art und Weise, wie wir das in der westlichen Welt einfach nicht so gewöhnt sind. Und zwar gibt es zum Beispiel kein Konzept von Besitztum. Es gibt keine Hierarchieform, keine klassische, dass man sagt, es gibt eine Anführerin oder einen Häuptling. Es gibt, ja, Zeit wird anders wahrgenommen, also es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft in der Sprache. Und ursprünglich, sozusagen die ursprünglichste Form von Jäger-Sammler-Gesellschaften war eine nomadische, das heißt, man hat den Ort gewechselt, alle so 10 Tage bis 14 Tage. Und warum wir schon gesprochen haben über eben 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte, ist, weil wenn wir als Anthropologen oder auch Archäologen, aber ich bin Anthropologin, uns anschauen, wo wir herkommen als Menschen eigentlich, dann sehen wir, dass wir uns den größten Teil der Evolution als Jäger und Sammler organisiert haben. Das heißt, die letzten 280.000 Jahre unserer Zeit haben wir als Jäger und SammlerInnen gelebt und das, was wir jetzt machen, zum Beispiel in der westlichen Welt, ist jetzt sehr modern. Und das ist sozusagen dieser Rahmen, mit dem ich mich beschäftige.
Also offensichtlich hat uns die Evolution zu Jägern und Sammlern gemacht, den Ort zu wechseln, vielleicht den Tieren zu folgen, von denen wir uns ernährt haben. Wenn wir das Feld abgeerntet haben an Wildfrüchten, dann haben wir uns vielleicht das nächste gesucht. Also wir waren irgendwie immer unterwegs und konnten ohne diese Gruppe nicht überleben, oder?
Genau, also wir haben wirklich nur in der Gruppe, mit der Gruppe funktioniert. Und es ist ganz spannend, ich weiß von Kollegen und Kolleginnen, die mit anderen Gruppen forschen, dass in den meisten Sprachen von Jäger- und Sammlergesellschaften, traue ich nicht sagen alle, weil ich weiß nicht 100%, aber wahrscheinlich sind sie alle, das Wort Individuum nicht gibt oder den Begriff. Und da diese Vorstellung eigentlich, also die Vorstellung schon, weil jeder weiß natürlich, er ist eine einzelne Person, ein Individuum, aber das Konzept, das dahinter steht, das hat überhaupt keine Relevanz. Also man definiert sich nicht als individuelle Person, sondern vielmehr als Teil der Gruppe. Und das macht natürlich ganz viel mit deinem Sein im Leben an sich, mit dem, wie du durchs Leben und durch den Alltag gehst. Man ist so stark Teil der Gruppe und fühlt sich das so zugehörig. Das ist sehr, wie soll ich sagen, ich finde es faszinierend von außen, jetzt als jemand, der aus der westlichen Welt kommt, ist das wirklich irgendwie, hat das einen sehr irgendwie, ehrlich gesagt, da ist ein bisschen was Heilsames, weil man das Gefühl hat, ja, natürlich sind wir Gruppenwesen.
Wir gehören dazu. Also das Gefühl, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Bedeutung in der Gruppe, das ist, glaube ich, eine sehr große, wichtige Sache. Du hast bei den Sahnen, die wir, wenn wir lesen, da steht dann ein Rufezeichen davor, die haben andere, auch andere Buchstaben.
Ja, genau, die Schütkorn, sie Sahnen sprechen eine Klicklautsprache, Schütkorn. Man hört es ja, bei Schütkorn ist der Klicklaut drinnen. Davon gibt es 4 und die verändern sich immer, je nachdem, vor welchem Vokal sie stehen. Es ist gar nicht so leicht, das zu lernen, sich anzueignen, wenn man nicht vor Ort ist, weil es gibt es auch nicht verschriftlicht, diese Sprache. Genau, aber man bemüht sich da irgendwie durch und kämpft sich da durch. Und dann hat man manchmal natürlich Übersetzer dabei, manchmal auch nicht. Dann versucht man mit Händen und Füßen sich zu verständigen. So klassisches Anthropologenleben halt. Man versteht nicht alle und die anderen verstehen einen auch nicht, aber irgendwie ist man dabei und versucht sich da durchzuwursteln.
Sind die skeptisch gegenüber Menschen wie uns oder sind die da offen?
Grundsätzlich total offen. Also das ist, also so wie ich das wahrnehme, ist es einfach eine sehr offene Kultur. Man nimmt die Leute auf und an und sie sind halt einfach da. Was ganz spannend ist, ist, dass es, wenn man dann nimmer da ist, nimmer so viel Relevanz hat, weil die Jäger und Sammlerinnen sehr im Hier und Jetzt leben. Also es gibt ja in der Sprache eben keine Vergangenheit, keine Zukunft, das kann man gar nicht ausdrücken, ferne Vergangenheit und ferne Zukunft sprachlich. Und das schlägt sich ja wirklich im Weltbild nieder der Menschen, die leben so stark im Hier und Jetzt, dass wenn du wieder weg bist, bist du halt weg und wenn du wieder da bist, bist du halt da. Aber was dazwischen passiert, ist den Leuten jetzt vor Ort nicht so wichtig. Man hat auch nicht so die Relevanz für die Menschen. Aber wenn man vor Ort ist, ist es ein ganz herzlicher Umgang und man darf da gern dabei sein.
Jetzt 2 sehr westliche Fragen. Sind diese Menschen arm? Sind diese Menschen glücklich?
Also arm ist eine gute Frage, das kriege ich selten gestellt. Glücklich, die Frage kommt tatsächlich immer. Glücklich, um das zu beantworten zuerst, weil arm würde ich ein bisschen ausholen. Glücklich, ich glaube, dass man sich diese Frage vor Ort tatsächlich nicht so oft stellt oder auf eine, wie soll ich sagen, eben, weil es kein Konzept von Individuum gibt oder diese Begrifflichkeit, diese Idee nicht so relevant ist, dann stellt sie diese Frage der Glücklichkeit auch nicht. Weil das machen wir natürlich wir im westlichen Kontext sehr oft, weil wir sehr aufs Individuum fokussiert sind und das fragt sich jeder immer selber, so mein Leben, wie geht's mir, bin ich glücklich, was kann ich verbessern? Aber wenn du dich viel mehr über die Community definierst als über dein individuelles Leben und Voranschreiten, dann ist die Frage, die gerät sehr in den Hintergrund eigentlich. Und man lebt eben so stark im Jetzt. Und ich nehme das so wahr, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich nehme so wahr, diese Frage, bin ich glücklich, die hat in unserem westlichen Kontext so viel mit der Vergangenheit und mit der Zukunft zu tun. Weil wir schwelgen dann irgendwie in Erinnerungen, wie bin ich großgezogen worden, wer waren meine Eltern, was habe ich schon alles erlebt, macht mir das heute zum glücklichen, ausgeglichenen Menschen, beziehungsweise...
Und der Vergleich... Ja, der Vergleich mit den anderen, die haben mehr oder weniger, was habe ich erreicht?
Besitztum, genau, kommt da rein. Also da hängt so viel dran an dieser Frage, an Konzepten, die es einfach in Jägersammlergesellschaften in der Art teilweise gar nicht gibt.
Also man ist einfach, man ist nicht glücklich, sondern man ist. Und die Evolution hat uns ja für das gemacht, ja, eben Jäger und Sammler zu sein. Ja, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich die Definition von Glück. Ja. Und jetzt die Armut.
Genau, und gleichzeitig, das passt eh da sehr gut dazu, gleichzeitig heißt es jetzt nicht, nur wenn man sich die Frage nicht ständig stellt, dass man dort so frei und befreit ist und alles so paradiesisch ist und vielleicht dann noch die Idee von naturverbunden dazu kommt, dass man sagt, man ist so naturverbunden und deswegen genau so freie Geister im Paradies, das ist es natürlich auch überhaupt nicht. Es gibt auch dort Probleme und Schwierigkeiten und naturverbunden hast nicht immer, dass das funktioniert, diese Naturverbundenheit. Und vor allem ist die mit richtig harter Arbeit auch verbunden. Also muss man schon was tun dafür, dass man in der Natur leben und überleben kann. Das zum einen und zum anderen muss man als Jägersammler heute schon in einem sehr modernen Kontext einfach sehen. Das sind natürlich Gesellschaften, die eingebettet sind in einen großen geopolitischen Kontext. Und je nachdem, wo man da zu Hause ist, ob irgendwo im Amazonas, im Südthailand, im Regenwald, in der Kalahari oder im Kongo, hängt einfach viel davon ab, wie, wie der Staat, in dem die Gesellschaften eingebettet sind, agiert mit den Menschen und auch mit dem Land zum Beispiel. Also da gibt es ganz oft so Landrechtsdebatten. Wem gehört das Land, auf dem Jägersammler leben? Gehört es ihnen oder nicht? Sie selber haben ja kein Konzept von Besitztum. Das heißt, es ist oft gar nicht so leicht, das auszudiskutieren und zu debattieren. Und was wir schon wahrnehmen global in der Forschung ist, dass natürlich diese Lebensräume immer mehr eingeschränkt werden. Das heißt, die Leute immer weniger die Möglichkeit haben, auf die Art und Weise zu jagen und zu sammeln, wie sie das vielleicht nur vor 5000 Jahren gemacht haben. Das heißt, das macht das Ganze schon ein bisschen schwierig. Und dann ist man auch ganz stark natürlich im Austausch mit westlichen Systemen und Konzepten. Und da gibt es dann schon auch Leute, die zum Beispiel im Tourismus arbeiten oder mit Bauern, also Erntehelfer arbeiten oder Tauschhandel beginnen. Und dann im Vergleich zu westlichen Strukturen sind die Leute natürlich ärmer. Also das ist sehr klar. Es gibt auch ein großes Alkoholproblem ganz oft in diesen Gesellschaften. Also da gibt es schon Komplexität und Probleme und Schwierigkeiten, die man absolut nicht verleugnen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht so absolut zu sehen, weil man kann auch sagen, die Menschen leben so stark in einem Community-Feld, dass sie, also wenn du abstürzt auf eine Art und Weise, dann stürzt du in diese Community rein, die dich trägt und hält. Also es hat alles Vor- und Nachteile und arm ist nicht gleich arm und glücklich ist nicht gleich glücklich, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen einen Einblick geben können. Ja. Das heißt, Jägersammler heißt nicht paradiesisches Leben und es heißt aber auch nicht, man ist arm, weil man keinen Besitz hat. Also ja, genau. Es ist beides einfach, oder es sind mehrere Dinge, die da reinspielen.
Arm ist ja nur der, der eben keine Gemeinschaft hat, die ihm das gibt, mit der er gemeinsam das erwirtschaftet oder arbeitet, was er braucht fürs Leben. Und die Evolution hat uns ja zu sehr genügsamen, ja, wenn man sich vorstellt, mit wie wenig Kalorien Jäger und Sammler auskommen, auch wenig Arbeitszeit. Ja, also die müssen zwar hart arbeiten, aber es sind, glaube ich, dann doch nur 3-4 Stunden am Tag, die man dann auf der Jagd ist, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, man sagt immer, da gibt es so Forschung dazu, man sagt immer so 8 Stunden pro Woche. Arbeitszeit in Jägersammlergesellschaften durchschnittlich. Also ja, das ist schon natürlich im Vergleich jetzt wahrscheinlich zu unseren Schedules eine gemütlichere Kugel, die man da schiebt. Das muss man schon ganz
sagen. Also wir sind für die Ein-Tage-Woche gemacht. Jetzt hat uns, ja, genau. Jetzt hat uns die Technik mit Lichtgeschwindigkeit, auch die Sun, ja, die man dann sieht mit Smartphone telefonieren, genau. Und auch bezahlen darüber. Afrika ist man da ja sehr weit. Was macht denn das aus uns modernen Menschen, wenn wir eigentlich sind wir für diese Umgebung gemacht, die wir uns jetzt selber geschaffen haben? Oder bringt uns das eine Menge Schwierigkeiten oder bringt uns das auch eine Menge Vorteile? Wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen, nämlich uns, ja, wir sind ja die Nachfahren dieser Jäger und Sammler und eigentlich sind wir noch ziemlich gleich.
Also was ich gelernt habe durch den Blick auf Jäger-Sammler-Gesellschaften ist, dass wahnsinnig viel möglich ist. Also weil wir organisieren uns ja im Heute, Hier und Jetzt gleichzeitig als Jägersammler und jetzt sage ich zum Beispiel eben nehme mal Österreich her, als westliche Gesellschaft. Und dass das gleichzeitig geht, das ist, finde ich, wahnsinnig faszinierend. Also das ist ja jetzt, wenn wir über die Schüttgrenzen sprechen, sprechen wir nicht über vergangene Jägersammlergesellschaften, sondern über das Hier und Jetzt. Und das sind Menschen, die mit einem völlig anderen Weltbild durch ihr Leben gehen, die zum Beispiel auch, das habe ich noch nicht erwähnt, aber man zählt vor Ort nur bis 5. Und ab dann ist alles vieles. Und ich würde jetzt sagen, wir zwar zählen wahrscheinlich, oder sagen, unendlich ist die höchste Zahl. Und diese Gleichzeitigkeit, dass das möglich ist, dass diese unterschiedlichen Weltbilder möglich sind, das finde ich so faszinierend und so ein Geschenk und so eine Superpower des Menschseins. Weil wenn man dann weiterdenkt, also zum einen ist die Gleichzeitigkeit ja nicht bei diesen zwei Beispielen beendet, sondern da gibt es ja en masse Beispiele, was wir jetzt gerade auf dieser Welt, wie wir uns die Welt erklären und wie wir auf sie schauen, unendliche Diversität. Und dann aber auch, wenn man in die Zukunft denkt, dass man sagt, hey, wir können uns irgendwie die Welt neu ausdenken. Und das ist wirklich so, weil eben, wenn wir sagen, 5 ist die höchste Zahl und gleichzeitig unendlich, man, was geht dann noch alles? Das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert und wo ich dann sehr optimistisch werde, wenn man denkt, da geht noch viel, viel mehr. Wir brauchen, ich glaube nicht, dass wir uns rausnehmen können, dass wir jetzt wissen, wozu ist der Mensch jetzt noch imstande und wozu ist er jetzt wirklich genau gemacht? Ich glaube, da wird noch so viel passieren, auf das können wir heute fast noch gar nicht kommen. Also das, mir bringt das einen wahnsinnigen Optimismus, diese Gleichzeitigkeiten wahrzunehmen. Und ob wir jetzt für das gemacht sind, was wir jetzt gerade tun in der westlichen Welt, ist natürlich die riesig große Frage und ist einfach, glaube ich, ganz wichtig, das ständig immer wieder zu hinterfragen. Und da ist, letztendlich ist es dann eine ganz große Wertedebatte. Also was ist uns wichtig heute als Weltgesellschaft? Was ist uns wichtig? Was sind unsere obersten Werte? Und aus meiner persönlichen Sicht muss ein oberster Wert sein, dass es auf eine Art, dass wir uns auf eine Art organisieren, dass es in der Theorie, und das weiß ich, ist jetzt nicht morgen möglich, aber in der Theorie allen gut geht, im Sinne von, dass alle gut leben können. Und wenn das der oberste Wert ist, dann haben wir zumindest mal Richtung und dann kann man sich dahin entwickeln. Und wie lange das dauert und was am Weg passiert und so, das kann man nicht absehen. Aber ich glaube, eine Wertedebatte oder Wertedebatten stehen einfach ganz, ganz stark an in unserer Welt und in unserer Gesellschaft. Und dann auch Dinge zu hinterfragen oder nur mal die Lupe draufzulegen. Da gibt es einen Faktor, den wir immer übersehen aus meiner Sicht. Und zwar ist es die Idee davon, dass wir in der westlichen Welt das Gefühl haben, schneller, höher, besser oder einfach Dinge zu verbessern, effektiver zu machen, dass das so ein grundlegendes, so ein grundlegender Motor und so ein Antrieb des Menschseins ist. Und das glaube ich nicht, weil sonst hätten wir das ja schon viel früher gemacht in der Evolution, wenn man sich Sammlergesellschaften anschaut. Das waren ja Leute, wie wir heute hier und jetzt sitzen, die hätten sich ja schon viel früher andere Dinge überlegen können. Das hat natürlich mit der Infrastruktur zusammenpassen müssen. Aber dieser Grundgedanke von Dinge müssen immer höher, schneller, besser werden, ist einfach ganz ein moderner in der Evolution des Menschen. Und da vielleicht nur mal genauer hinschauen und wo braucht es wirklich schneller, höher, besser und wo braucht es aber nicht, das ist, glaube ich, also das müssen wir machen im Hier und Jetzt, auf jeden Fall. Um dann wieder drauf zu kommen, wie du sagst, sind wir dafür gemacht oder nicht. Ich glaube, es ist einfach jetzt so komplex, da muss man teilweise nachbohren und nach reinzoomen und nochmal nachdenken, warte mal, welchen Aspekt davon nehmen wir und welchen brauchen wir nicht und das aufdröseln.
Also schneller, höher, besser ist vielleicht eine Idee, die ist 200, 300 Jahre alt. Ja, vorher war ja die Vergangenheit immer die gute alte Zeit. Eine Vergangenheit, die die Jäger und Sammler ja gar nicht kennen. Also ich finde es spannend, wenn du aufzeigst, dass es einfach so viele Denkmöglichkeiten gibt und auch so viele Lebensweisen. Und man kann ja auch nur hoffen, dass die Staaten, in denen diese ursprünglichen Gesellschaften noch leben, dass die das auch verstehen, dass das ganz ein wertvoller Schatz ist, auch für uns andere. Also dass die erstens ein Selbstbestimmungsrecht haben, ja, dass wir verstehen, alle Menschen, und das ist ja das Schöne, was wir daran sehen, wir sind ja doch, am Ende sind wir alle gleich. Ja, also es könnte absolut ja auch jemand von uns dorthin ziehen und Jäger und Sammler werden, oder es könnte ein Waisenkind von dort bei uns eine Familie finden und wäre dann ganz normal und würde Flugzeugpilot oder was auch immer. Wir sind ja da alle in unseren Fakultäten gleich. Aber man sieht eben, dass andere Lebensweisen möglich sind. Natürlich ist die Frage nach dem Glück eine sehr westliche, aber es ist eine zentrale, denn die Werte sollen ja auch nicht Selbstzweck sein. Es soll allen irgendwie gut gehen. Was siehst du denn da für Möglichkeiten?
Nein, ich meine, mit gut gehen wirklich ist auf dem Basic Level, also dass sie einfach die Menschheit ernähren kann. Ich habe letztens eine Zahl gelesen, aber das kann man wieder nicht mehr genau erinnern, aber die Kindersterblichkeit, also wenn wir uns anschauen, wie viele Kinder pro Tag sterben, also das sind Dinge, Hungersnot in der Welt, muss man einfach angehen. Mhm. Da habe ich das Gefühl, das kann es nicht sein, dass das nicht der oberste Wert ist oder dass alle Menschen Trinkwasser haben oder einfach sauberes Wasser zur Verfügung haben. Solche Dinge wirklich bei den Basics starten. Die Basics müssen irgendwie gemanagt werden und dann kann man ja noch weiterdenken, was dann die Details sind und wer was in welchem kulturellen Kontext braucht. Da wird es dann natürlich komplexer, aber ich glaube, wir haben Themen, die sehr brachial und fundamental sind, die wir heute noch angehen dürfen in unserer Welt.
Ja. Und wir haben ja jetzt auch die Möglichkeiten dazu. Ich war jetzt kürzlich vor 2 Wochen in Uganda. Wir unterstützen über Rotary dort eine Schule und ein Landwirtschaftsprojekt. Also das sind jetzt keine Jäger und Sammler, das sind dann schon die Landwirte, wo Avocado jetzt beispielsweise eine Frucht ist, die eben sehr hohen Kalorienanteil hat. Mhm. Und man versucht, die dort zu verbreiten und den Bauern eben auch zu lernen, wie kann man sowas anbauen, also diese Idee zu haben, auch anderen zu helfen, wenn sie das möchten. Ich glaube, ja, das ist ganz ein wichtiger Aspekt, auch jetzt den Jägern und Sammlern nicht eine Schulbildung aufzuzwingen, sondern ihnen eben zu ermöglichen, dass sie so leben wie, ja, bin ich wieder bei dem Begriff glücklich, aber das, was sie halt glücklich macht. Ich vermute schon, dass die das tun, was sie glücklich macht. Das können wir ja nicht so wirklich, oder?
Ja, und vor allem, was für sie funktioniert. Also ein Beispiel ist, wenn man jetzt einen Laptop mitnimmt, dann schauen die Leute den natürlich schon an. Die meisten haben eh schon mal einen Laptop gesehen, aber das ist irgendwie interessant. Oder gerade für die Kinder oder Jugendlichen, die noch nie einen Laptop gesehen haben, die schauen sich den halt dann an und ja, ist irgendwie witzig, aber dann lässt man liegen. Man würde jetzt nicht diese Sachen anhäufen und horten, weil die überhaupt keine Relevanz haben. Weil was sollte man da machen, damit das braucht es in diesem Kontext nicht. Was schon viel interessanter ist, sind Geschichten, Erzählungen oder auch wirklich konkrete Werkzeuge, zum Beispiel von anderen Jägern aus anderen Teilen der Welt, weil da ist die Relevanz da und das ist interessant, wenn man sich fragt, okay, wie jagen die, welche Tiere jagen die, wie läuft das bei denen ab? Das hat eine Relevanz und das ist interessant. Und ich glaube, um das geht es auch, die Relevanz und das Funktionieren des Systems grundsätzlich einmal herzunehmen und anzuschauen, okay, was brauchen denn die Menschen, damit sie vor Ort gut leben können? Und im ersten Schritt ist das wirklich Land, also Fläche, auf der du dich einfach frei bewegen darfst. Und das ist die Infrastruktur. Und wenn die Infrastruktur nicht gegeben ist, und das ist in allen Gesellschaften so, dann bröckelt einfach ein System und eine Struktur. Das heißt, da eigentlich einmal andocken und politisch schauen, haben die Leute genug Platz und Raum zum Leben? Mhm. So nämlich, wie sie es gewöhnt sind und wie es halt auch noch funktioniert. Wenn es dann nicht mehr funktioniert, verändert sich das System sowieso. Und das sehen wir natürlich auch in ganz vielen Sammlergesellschaften heute. Da ist ja ganz viel Veränderung und Bewegung natürlich schon drinnen.
Ja, wir nehmen die oder wir ermöglichen ihnen, wenn sie das wollen, auch in unsere Gesellschaftsformen zu wechseln. Ist natürlich ein Schritt, der bei uns ein paar hundert Jahre gebraucht hat, ein paar tausend Jahre. Den machen die dann in wenigen Jahrzehnten, in wenigen Generationen, vielleicht auch in wenigen Jahren mit. Was mich jetzt noch interessieren würde, was können wir denn für uns lernen von denen, für unsere hektische, schneller, höher, besser Welt? Mhm.
Ich glaube, dass wir ganz viel lernen können über Gemeinschaft und über Zugehörigkeit und über Zusammenhalten. Das heißt, was ich einfach in Jägersammlergesellschaften wahrnehme, ist diese Verbundenheit untereinander. Also die Gruppe an sich oder die Menschen in der Gruppe einfach fühlen sich sehr verbunden und zugehörig zueinander und natürlich auch zu dem Lebensraum, in dem sie sind, also einfach zur Natur, zu dem, was sie umgibt, und zelebrieren diese Verbundenheit und nutzen die auch wirklich. Und das ist einfach ganz ein zentraler Aspekt. Und wenn ich jetzt an das Leben in der westlichen Welt da bei uns so denke, dann sind wir eben sehr individualistisch unterwegs. Und gleichzeitig merke ich aber in meiner täglichen Arbeit, dass diese Sehnsucht nach Verbundenheit und nach Gemeinschaft eigentlich ganz, ganz groß ist. Und auch nach Zugehörigkeit. Weil letztendlich jeder Mensch kommt auf die Welt und will Teil von etwas sein. Jeder will Teil von etwas sein, das größer ist als er selbst oder sie. Und das ist einfach ein Gefühl eigentlich, so ein Urgefühl, das wir mit uns mittragen, sobald wir als kleine Kinder, als Babys auf die Welt kommen.
Dann hast du dich also richtig in dieses Thema reingebissen und warst auch, habe ich das richtig verstanden, du hast dann wirklich in der Kalahari an den Jägern und Sammlern geforscht, hast du mit denen gelebt, gejagt, gegessen?
Ja genau, ich bin dann 2017 das erste Mal hin. Und gemeinsam mit einem Kollegen, der seit 30 Jahren in der Region forscht und ein Tool entwickelt hat, gemeinsam mit den Jägern von vor Ort, das heißt Cybertracker. Richtig coole Sache, wo es darum geht, diese Indigenous und Traditional Tracking Skills, weil mein Fachgebiet ist dann worden Spurenlesen, Animal Tracking, wo es darum geht, diese Tracking Skills in diese Welt von heute zu transferieren. Also wie schafft man es, dass dieses Tracking nicht ausstirbt, sondern noch als Skill da bleibt und den Menschen auch wirklich einen Nutzen stiften kann, vor allem den Jungen, die nachkommen. Also kann jeder mal schauen auf cybertracker.org, ist echt ein cooles Programm, das man unterstützen kann, wird weltweit genutzt mittlerweile. Und da bin ich eben auch so reingestolpert, habe da unterstützt, geforscht, gearbeitet. Und jetzt waren wir mittlerweile, war ich dreimal dort, 3 Monate. Und mit meiner Tochter auch mittlerweile schon, die haben wir auch mitgenommen, haben uns angeschaut, wie ist das, was natürlich ganz spannend ist, dass man wird ganz anders wahrgenommen als Frau alleine. Und dann mit der Familie, das war für mich auch wieder ein super neuer Einblick, weil du plötzlich ja wieder andere Zugänge hast oder andere Menschen mit dir sprechen oder die andere Dinge erzählen, weil du plötzlich eben auch Mutter bist oder Familienmensch. Die Leute das einfach sehen und mitkriegen, das war faszinierend. Ja genau, und wir sind dann wirklich gemeinsam auf der Jagd, man isst gemeinsam vor Ort, man schläft einfach draußen in der offenen Kalahari-Wüste, ich zwar im Zelt, alle anderen draußen direkt an der Lagerfeuerstelle. Also die Menschen selber schlafen draußen. Ich schlafe im Zelt. Ich sage immer, es ist irgend, und es war wirklich so, es ist einmal hinter meinem Zelt der Elefant, der in der Nacht vorbeigrennt, in freier Wildbahn. Und nicht, dass das Zelt mir irgendwas bringen würde, aber es fühlt sich irgendwie angenehmer an. Ich habe teilweise draußen geschlafen, dann schlängeln sie Schlangen bei dir vorbei und du weißt nicht, ob sie giftig sind oder nicht. Das Zelt gibt dann irgendwie ein gutes Gefühl. Genau, und wir essen mit den Menschen gemeinsam, gleichzeitig bringen wir auch immer viel Lebensmittel mit, weil Essen einfach ein rares Gut ist vor Ort und unter harter Arbeit beschaffen werden muss. Und das kommt natürlich auch immer super gut an, wenn wir dann mit Orangen kommen und Dosen Tomaten und Reis und Kartoffeln, da freuen sich dann immer alle, weil es wird dann immer alle essen gemeinsam und es gibt immer große Gelage. Da kommen dann alle plötzlich dann viel mehr als nur die Gruppe selbst. Plötzlich kommen da von überall Leute her und alle essen mit. Aber es ist immer sehr, sehr schön.
Und es wird eben geteilt, es wird gegeben.
Genau, es wird alles geteilt. Und wenn man jetzt, genau, so eigentlich egal, wie viel man hat, wie viel oder wie wenig, es wird immer geteilt. Also jeder kriegt immer was ab davon.
Ja, ich glaube, mit diesem Beispiel beenden wir unseren Podcast. Wir haben ja eine Reise in die Vergangenheit, 300.000 Jahre, zumindest die Spuren gelesen, die Vergangenheit, die wir an den Menschen, die heute noch in diesen ursprünglichen Lebensweisen, anhand deren Spuren haben wir mal versucht, das ein bisschen zu rekonstruieren, dass die Kooperation eben im Vordergrund steht, dass die Gruppe im Vordergrund steht, dass das Individuum nicht ganz so wichtig ist, dass alles geteilt wird. Eigentlich sehr schöne Bilder, finde ich, auch für uns, für unsere heutige Zeit, und dass der Mensch eben mehr Spaß dran hat, zu geben als zu nehmen, das ist sicher eine Lehre, die ich weiter ausbauen werde, also nicht nur ein Lächeln schenken, sondern vielleicht auch an meinem Blumenstrauß. Das Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Bettina, vielen herzlichen Dank.
Super, das freut mich natürlich sehr, genau, wenn wir alle mehr in diesen Gebemodus gehen, weil es einem nicht nur individuell ganz viel gibt, sondern der gesamten, sagen wir, Community und Gesellschaft. Also das freut mich sehr, wenn das hängen geblieben ist. Danke dir für die Zeit und für die Einladung. Das war ein schönes Gespräch. Danke.